Peter und der Wald. Der Geo-Podcast mit Peter Wohlleben.
Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge Wald aktuell. Es gibt wieder eine Reihe von aktuellen Themen, darunter einen handfesten Skandal. Da komme ich nachher nochmal mit euch drauf. Aber zuerst bin ich mal ein bisschen rausgegangen. Das finde ich ist was ganz Wichtiges, dass man Sachen ausbalanciert macht. Skandal, das hört sich ja wieder nach was Negativem an. Ja, man kann auch sagen, positiv ist, dass wir mithelfen, den aufzudecken. Dazu kommen wir später. Aber ich würde dem immer gerne auch was Positives entgegensetzen, weil es im Wald so viel Schönes gibt und das soll eben nicht zu kurz kommen. Und deswegen, ich stehe jetzt hier in der Herbstsonne. Na, Herbstsonne, es ist ja noch Sommer, aber es fühlt sich irgendwie herbstlich an. Interessant, dass mir das gerade so rausgerutscht ist, weil heute Nacht hat es geregnet. Es ist dadurch kühler geworden und ja, also für die Bäume fängt jetzt der Herbst an. Also was bei unserem Kalender steht oder was wir meteorologisch sagen oder wie auch immer, ich glaube, das ist den Bäumen ziemlich wurscht. Und die hatten dieses Jahr eine lange Saison. Also dadurch, dass der Sommer auch so feucht war, also das Frühjahr war schon gut, ist gut aus dem Winter rausgestartet. Es war zumindest hier bei uns auch ein richtiger Winter. Das ist ja für viele Bäume wichtig. Auch, also erstmal für die Bäume selber, ne, dass die sauber rausstarten. Buchen zum Beispiel, die warten ja regelrecht drauf. Gibt es noch einen Winter? Tut sich da was? Ne, und die fangen einfach nicht früh an, wenn es keinen richtigen Winter gibt. Dann treiben die sogar später aus. Das war ja dieses Jahr alles nicht. Also dieses Jahr war wirklich perfekt. Übrigens auch für die ganzen Samen, ne, die warten ja, die Baumsamen, die warten ja auch, dass es richtig kalt wird, bevor die keimen können im nächsten Frühjahr. Also es war ein super Frühjahr, es war ein super Sommer. Und wenn man in Saus und Braus lebt und halt dann alles durch hat, dann hört man halt früher auf. Und das beobachte ich dieses Jahr, dass da vieles doch auch vom Herbst her früher dran ist. Auch wenn die Temperaturen was anderes sagen. Aber für den Wald, für die Bäume, für die Natur ist es einfach durch, das Allermeiste. Und deswegen ist mir das vorhin so ein bisschen rausgerutscht hier gerade. Herbstlich, ja. Also für mich fühlt sich das herbstlich an. Ich finde Herbst übrigens eine schöne Jahreszeit, wenn das so ist wie dieses Jahr. Also nicht nach so einem langen, harten, trockenen Sommer, sondern nach einem wirklich tollen Sommer, also für die Natur. Und dann ist Herbst einfach so, oh, alle sind ein bisschen müde. Die Bäume, ja, die Blätter, die sind schon so eher so ein bisschen gelblich. Ne? Das hat alles nichts zu sagen im Sinne von denen geht schlecht, sondern die haben einfach jetzt genug. Ne? Also ich habe das bei unserem kleinen Birnbaum gesehen. Der hat jetzt sogar im August schon rote, braune Blätter bekommen und aufgehört. Mitten im August gesagt, keine Lust mehr, Feierabend, einpacken, reicht. Ja, und die Zugvögel sind teilweise schon eben weg, ne, die Schwarzstarche, die es hier bei uns gibt, die übrigens dann nach der Brut sehr vertraut sind. Also hier im nächsten Kleinstädtchen mit Münster Eifel zum Beispiel, da fliegen die wirklich, weiß ich nicht, so 15 Meter hoch über den Straßen dann. Also eigentlich ist es ein ganz scheuer Waldstorch. Also die haben sich alle fertig gemacht zum Heimflug oder zum Überwinterungsflug. Zu Hause sind sie eigentlich da, wo sie geboren werden, das ist ja hier. Also die fliegen jetzt ab in den Süden. Schwalben sind auch schon fast alle weg. Ja, es wird einfach ruhiger. Insgesamt ruhiger in der Landschaft. Und für mich ist das einfach schön, da nochmal so ein bisschen durchzuatmen, durchzutanken und einfach dankbar dafür zu sein, dass wir für die Natur, zumindest hier, ne, ich weiß nicht wieder, ob das in allen Teilen Deutschlands so war, für die Natur, ne? Keine Sorge, ich vergesse nicht die ganzen Hochwässer und die ganzen Ereignisse, die für Menschen schrecklich waren. Aber für die Natur selber war das in weiten Teilen einfach ein gutes Jahr. Und das möchte ich dann einfach auch mal dankbar hinnehmen und sagen, ah, Man kann endlich mal wieder ein bisschen durchschnaufen, das Wetter genießen. Ja, und wenn dann die Sonne scheint und es wird auch mal warm, dann ist es einfach nur schön. Ne, dann kann man, man muss nicht bei jedem warmen Sonnenstrahl an den Klimawandel denken. Das kann man im Hinterkopf behalten, das ist wichtig, ne, für meine tägliche Arbeit zum Beispiel. Ich setze mich ja vehement dafür ein, dass sich das endlich alles ändert. Aber man muss nicht jeden Sonnenstrahl verdammen. Ne. Also dafür ist das Leben viel zu schön. Und ich genieße das jetzt einfach mal und tanke mal ein bisschen Kraft, weil ich ja gleich wieder mit euch an den Schreibtisch gehe. Aber vorher möchte ich nochmal auf ein Phänomen eingehen, wozu ich immer wieder Zuschriften erhalte. Und zwar ist das Thema Baumperlen. Das ist jetzt eigentlich, kann man hier rund ums Jahr sammeln, aber das ist eigentlich eine schöne Beschäftigung für den Winter. Und das Winterhalbjahr, was ja jetzt so langsam eingeläutet wird, wenn die Vegetation dann abwelkt und man dann so durch die Wälder streift, das kann man dann ja besser. Und dann könnt ihr mal versuchen, Baumperlen zu sammeln. Baumperlen, man weiß bis heute nicht, wie die entstehen. Also das sind so kleine Holzknubbel, also mit Rinde, das ist eigentlich lebendes Gewebe. Das sitzt an der Rinde, gerade bei Buchen, also bei glattrindigen Laubbaumarten findet man das besonders gut. Ne, Buche, Hainbuche eher selten. Ne? Das ist eigentlich hauptsächlich an der Rotbuche. Und diese kleinen Knubbel, die sind so, ich würde mal sagen, so fingernagelgroß. Also die gibt es auch mehrere Zentimeter groß. Die lösen sich irgendwann, die stößt der Baum irgendwann ab. Also wenn man die sammelt, die sollte man bitte nicht abreißen mit Gewalt, weil dann verwundet man den Baum. Das ist ja lebendes Gewebe. Also ich sag mal, vielleicht nicht gerade wie eine Warze, ja, wie ein Muttermalen erhabenes oder wie auch immer. Auf jeden Fall sollte man nicht einfach rausreißen. Sondern wenn sich das leicht löst, dann kann man das mitnehmen. Und das wurde übrigens auch schon in der Vergangenheit, in früheren Jahrhunderten verarbeitet, galt als, ich weiß gar nicht, Glücksbringer oder Gesundheitsbringer. Auf jeden Fall gibt es verschiedene Theorien, wie diese Baumperlen entstehen. Das kann sein, dass da schlafende Knospen abgestoßen werden, die der Baum nicht mehr braucht. Also so ein Baum hat in der Rinde überall so schlafende Knospen, also Knospen, die man nicht sieht, die aber austreiben könnten. Zum Beispiel sieht man das ja bei manchen älteren Bäumen, die plötzlich am Stamm neue Zweige treiben, weil da nebendran ein Baum gefällt wurde und da fällt jetzt Licht auf den Stamm und dann kann der Baum seine Krone einfach nochmal vergrößern. Also das sind einfach so Ersatzknospen für den Fall der Fälle. Und wenn die dann doch nicht gebraucht werden, dann sterben die irgendwann mal ab nach vielen Jahrzehnten und der Baum stößt die dann raus. Also natürlich ganz langsam und verkapselt die dann. Das ist eine Theorie, wie solche Baumperlen entstehen. Die andere Theorie sagt, das kann eine Infektion sein mit Bakterien oder Pilzen. Der Baum verkapselt das. Das gibt es ja auch in unserem Körper auch, dass Infektionen oder auch Gewebe sich so verkapselt. Und der Baum stößt es dann nach außen ab, ne, über die Rinde. Und das ist eben auch von lebendem Gewebe umhüllt. Und irgendwann, wenn das abstößt, ist es natürlich kein lebendes Gewebe mehr. Und das ist so der Zeitpunkt, wo man das dann so vorsichtig, da kann man mal versuchen zu testen, diese Kügelchen von der Rinde abnehmen kann. Und dann kann man halt so ein bisschen die Rinde noch abmachen. Da hat man schöne kleine gemaserte Holzkügelchen, aus denen man zum Beispiel eine Perlenkette machen kann oder so. Also das zum Thema Baumperlen, also als kleiner Praxistipp. Die findet man nicht so häufig. Also es ist schon so ein bisschen wie Bernstein suchen am Meer. Und so ähnlich fühlt man sich dann auch, wenn man was gefunden hat. Also eine schöne, schöne Beschäftigung für Waldspaziergänge. Ich habe jetzt genug frische Waldluft getankt und gehe mit euch mal wieder rein. Und wir starten jetzt gleich mal mit dem angekündigten Skandal. Jetzt bin ich wieder am Schreibtisch und wir fangen mal mit dem Skandal an. Der hat ja eine Vorgeschichte und zwar geht es um die Lobbytätigkeit, indirekte Lobbytätigkeit, Unterstützung von Lobbytätigkeit durch deutsche Forstbehörden, durch Ministerien, in denen der Forstbereich angesiedelt ist, über einen Privatverein, der wiederum Einfluss versucht zu nehmen auf zum Beispiel aktuell das Bundeswaldgesetz. Das wird ja neu entworfen im Bundeslandschaftsministerium. Und es geht darum, dass endlich mal der Forstwirtschaft Zügel angelegt werden. Das bisherige, die bisherigen Waldgesetze generell haben draußen nicht viel Wirkung. Es gibt Regelungen zum Bodenschutz, es gibt Regelungen zur Ökologie und so weiter und so fort. Das Bundesverfassungsgericht hat ja schon zweimal angemahnt, dass im öffentlichen Wald die Holzerzeugung nicht im Vordergrund stehen darf, sondern Schutz und Erholung vorgehen und so weiter und so fort. Und die bisherigen Gesetze enthalten alle kaum greifbare Bestimmungen, mit denen man das irgendwie juristisch durchsetzen kann. Und kontrolliert wird die Einhaltung dieser schwammigen Gesetze auch noch von den Hauptverursachern, nämlich den staatlichen Forstverwaltungen, den öffentlichen Forstverwaltungen, auch den kommunalen, die den größten Teil des Waldes bewirtschaften. Der weitaus größte Teil des Waldes ist ja in öffentlicher Hand und wird dort hoheitlich beaufsichtigt von Forstbehörden, die den Wald selber bewirtschaften und gleichzeitig auch noch die größten Holzverkaufsorganisationen sind. Also die kontrollieren sich selber. Lange Rede, kurzer Sinn. Und das kann man dann auch von außen nicht mehr groß beeinflussen, weil die Gesetzgebung das halt alles sehr schwammig formuliert. Das ist ein einfaches Beispiel. In Naturschutzgebieten darf grundsätzlich weiter gewirtschaftet werden, Forstwirtschaft betrieben werden, weil die als naturschutzkonform gilt. Ende. Also wenn man da Bäume mit brütenden Vögeln wegkloppt, ist das wurscht. Und im städtischen Bereich ist es eine Straftat. Also es sollte ein neues Bundeswaldgesetz entworfen werden. Das ist auch entworfen worden. Da gibt es verschiedene Entwürfe. Und von Entwurf zu Entwurf wurden die immer verwässerter. Also erst waren Straftatbestände drin, nur für bestimmte Dinge. Also man endlich mal sagt, hey, also Leute, wenn ihr dagegen bestimmte Sachen verstoßt, dann hat das jetzt auch echte Konsequenzen. Kahlschlagsverbot und so weiter und so fort. Auch zur Bodenbefahrung. Es waren ganz, ganz viele tolle Regelungen schon mal drin, wo wir sagten, ja, es hätte ein bisschen mehr sein können, aber ne, ist ja schon mal okay. Und dann wurde es schrittweise immer weniger. Und mittlerweile ist der Entwurf so, dass viele dieser Dinge daraus verschwunden sind und das eigentlich nicht mehr besser ist als das bisherige Waldgesetz, was quasi nichtssagend ist. Ja, gut. Und woran liegt denn das? Das liegt daran, dass die Forstlobby, also nicht nur, aber auch, dass die Forstlobby natürlich massiv Einfluss versucht hat zu nehmen und sich dort im Bundeslandwirtschaftsministerium die Klinke in die Hand gegeben hat bei allen möglichen Terminen. Und jetzt schauen wir uns mal eine dieser Lobbyorganisationen an. Das ist wirklich mal lohnenswert, mal einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, nämlich beim Deutschen Forstwirtschaftsrat. Was ist denn das? Das hört sich so an wie so ein amtliches Gremium. Was es aber nicht ist, es ist ein privater Verein, nämlich ein Lobbyverein. Und ich schaue mal hier, wir haben das mal bei Lobby Control mal angestoßen, die haben das mal gemacht auf ihrer Seite Lobbypedia, die verlinke ich euch auch. Da haben die mal zum Deutschen Forstwirtschaftsrat ein Dossier gemacht. Da könnt ihr euch mal durchlesen, wie der genau strukturiert ist. Und dieser Deutsche Forstwirtschaftsrat, also eingetragene Lobbyverein, auch in diesem Lobbyregister des Deutschen Bundestags, wir schauen uns das mal an, wer ist denn da Mitglied? Mitglied können alle möglichen sein, aus dem Bereich Privatwald, Forschung, Hochschule und so weiter, aber auch per Satzung die Forstverwaltung der Bundesländer. Und laut Satzung zahlen auch die Bundesländer die Mitgliedsbeiträge der Mitglieder, die sie entsenden. Ist übrigens auch interessant, dass man Mitglieder per Satzung festlegt. Da müssen ja, vermute ich mal, die Bundesländer einverstanden gewesen sein. Vielleicht haben die den auch mitgegründet, den Deutschen Forstwirtschaftsrat. Also es ist ein privater Verein und da sitzen Behördenvertreterinnen und Vertreter drin und teilweise auch in herausragender Position. Ja, also wir kommen gleich darauf, was das dann für eine Bedeutung hat. Wir schauen uns erstmal an, aktuell, wer da drin sitzt im Präsidium an forstlichen Würdenträgerinnen und Trägern. Ich schaue einfach mal rein hier. Was haben wir denn da zu bieten? Wir haben da zu bieten zum Beispiel den Leiter der obersten Forst- und obersten Jagdbehörde des Landes Brandenburg, Herrn Lessner. Dann haben wir drin den Leiter der Forstabteilung im Hessischen Umweltministerium, Herr Wilke, dann haben wir drin den Herrn Reger, der die Abteilung Waldwirtschaft im baden-württembergischen Ministerium für ländlichen Raum und Verbraucherschutz leitet. Dann haben wir den Herrn Dr. Merker drin, der ist Präsident der Niedersächsischen Landesforsten. Und sagen, okay, also im Präsidium, ne? So, in einem Lobbyverein sitzen dort Leute der Exekutive. Ja, wir kommen gleich mal drauf, warum das so wichtig ist. Weil wir in Deutschland ja eine Gewaltenteilung haben per Grundgesetz. Also Legislative und Exekutive sind getrennt. Ne, die Gesetzgebung findet in Parlamenten statt, logischerweise. Und die Exekutive, die ausführenden Organe, haben eine Neutralitätspflicht. Die müssen neutral sein. Ist ja auch richtig. Ne? Also Polizei zum Beispiel darf sich politisch nicht betätigen. Aber natürlich auch Forstbehörden nicht. Und das machen sie zwar auch nicht, aber sie entsenden Mitglieder in diesen privaten Lobbyverein und zahlen dort auch Gelder ein. Und mit diesen Leuten macht der Deutsche Forstwirtschaftsrat Lobbypolitik und versucht zum Beispiel Bundes- und Landtagsabgeordnete zu beeinflussen. Ne? Und da gibt es auch entsprechend dokumentierte Treffen, das machen die auch ganz öffentlich. Ne? Da gibt es zum Beispiel einen parlamentarischen Abend mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat, ne, der das zusammen zum Beispiel mit der Landesregierung von Mecklenburg-Vorpommern macht. Es wird natürlich auf Social Media einiges gemacht, Kampagnen. Und das Ganze gipfelte dann unter anderem, und dann sind wir ins Spiel gekommen, in einer Pressemitteilung zum neuen Bundeswaldgesetz. Ich zitiere mal eine kleine Passage, eine wörtliche. Da steht drin, seit Jahren nehmen bürokratische und teils praxisferne Regelungen den Waldbesitzern und Forstleuten die Luft zum Atmen. Die Fülle an bevormundenden Regelungen und Vernachlässigungen des ländlichen Raumes, die aus dem Bund und aus Europa, oftmals aktiv durch den Bund betriebenen, auf die Forstwirtschaft einprasseln, muss enden. Ne? Also es ist eine Forderung, dass die bevormundenden Regelungen aufhören müssen. Und das Ganze mit Hilfe von Landesbeamtinnen und Beamten. Das finde ich mehr als grenzwertig, muss ich ganz ehrlich sagen. Was haben wir gemacht? Also wir, das ist der Professor P. Ebisch und ich habe das über wir haben eine gemeinnützige GmbH gegründet, Wohllebenswald und Wildnis GmbH. Und da haben wir mal eine Rechtsanwältin mit verschiedenen Dingen beauftragt. Die hat uns unter anderem auch mal entsprechende Formulierungen aufgesetzt, nämlich Anfragen an die Bundesländer. Was macht ihr da eigentlich? Na, es gibt ja ein Umweltinformationsgesetz. Das ist toll. Da haben alle Bürgerinnen und Bürger die Möglichkeit, konkrete Anfragen zu stellen an die Behörden. Zum Beispiel im Umweltbereich. Und das haben wir gemacht. Das kostet auch in der Regel nichts, außer ihr habt, wer weiß, was für komplizierte Anfragen, dann kriegt ihr irgendeine Kostenschätzung, da könnt ihr immer noch sagen, machen wir nicht. Aber wäre uns jetzt auch wurscht gewesen. Aber wir haben alle Bundesländer angefragt, was machen eure Leute, haben eigentlich diesbezüglich dort im Deutschen Forstwirtschaftsrat gemacht? Nochmal, die Behörden entsenden ja ihre Leute mit Steuergeldern in dieses Gremium und Steuergelder darf man eigentlich nur zweckgebunden ausgeben, da muss ja irgendwas passieren damit, das muss vorher klar sein. Und diese Leute sollen ja dann, sonst macht das ja keinen Sinn, sonst wären sie ja privat unterwegs, im Namen ihrer Behörde dort aktiv werden. So, und dann haben wir bei den Behörden nachgefragt, was haben denn eure Leute diesbezüglich gemacht, ne, zum neuen Bundeswaldgesetz, zu diesen komischen Formulierungen da, die ihr in der Pressemitteilung habt. Und die müssen antworten. Beim Umweltinformationsgesetz. Ne? Laut Umweltinformationsgesetz müssen die antworten. Ich glaube, innerhalb von 4 Wochen, ne, ist vorgeschrieben. Es haben aber nicht alle geantwortet. Es haben tatsächlich nur 7 Bundesländer geantwortet und haben die anderen haben einfach ihre gesetzliche Auskunftspflicht mit Füßen getreten. Ne? Auch ganz schön. Und die Behörden, die geantwortet haben, die konnten alle nicht über das Verhalten ihrer Mitglieder berichten. Also was haben die da gemacht? Keine Ahnung, sinngemäß. Und Unterlagen gibt es keine. Ich dachte, das ist jetzt aber merkwürdig. Ja? Also das Einzige in Schleswig-Holstein, die haben mitgeteilt, dass ihr Mitglied an dieser Sachinformation zur Waldgesetznovelle nicht mitgewirkt hat. Und 2 Länder haben gemeint, bei der Anfrage geht es ja gar nicht um umweltrelevante Informationen, Und sagt, Moment, es ist ein Gesetzesvorhaben zur Behandlung und dem Schutz von Waldökosystemen. Das ist sehr wohl umweltrelevant. Aber gut, Nordrhein-Westfalen zum Beispiel hat nicht geantwortet. Und der Landesbedienstete, der dort entsandt worden ist, der ist Abgeordneter als Geschäftsführer des Deutschen Forstwirtschaftsrats. Und der äußert sich halt immer wieder gegen, also auch politisch gegen Gesetzesvorhaben, wo man sagt, Moment, also nochmal, Exekutive hat eine Neutralitätspflicht. Und wenn wir jetzt sehen, dass der Entwurf zum Bundeswaldgesetz in mehreren Schritten massiv abgeschwächt nur noch auf dem Tisch liegt, dann kann man schon davon ausgehen, dass da einiges auch auf die Lobbyarbeit von forstlichen Akteuren wie dem Deutschen Forstwirtschaftsrat zurückzuführen ist. Ne? Also das finden wir schon erschreckend und deswegen gehen wir damit jetzt mal an die Öffentlichkeit. Ne? Weil also ich persönlich empfinde das als undemokratisch. Also wenn Leute, die von unseren Steuergeldern bezahlt werden, sich indirekt über Privatvereine ne, an Gesetzen zu schaffen machen. Also den Vorwurf müssen sie sich gefallen lassen, solange sie in diesem Verein sind, selbst wenn sie es gar nicht direkt gemacht haben. Aber nochmal, wenn man als Geschäftsführer tätig ist oder im Präsidium tätig ist, kann man meines Erachtens nicht sagen, habe ich nichts von gewusst, kenne ich nicht. Und dass die Behörden, die diese Leute dorthin entsenden, sagen, haben keine Ahnung, was die da machen, finde ich auch schwach, muss ich ganz ehrlich sagen. Also, also das ist das, was wir mal untersucht haben, was wir jetzt offengelegt haben. Wir schauen mal, was da für Reaktionen kommen, jetzt auch öffentlich. Für den Wald ist das wirklich schade, weil man hat den Eindruck, dass sich die Akteure dort versuchen, ihre eigene Forstgesetzgebung zu basteln mit dem Tenor, wir können weiterhin machen, was wir wollen. Lass doch schöne Worthülsen dort drin in diesen Gesetzesentwürfen und dann können wir anschließend machen, was wir wollen. So wie das bisher im Prinzip ja auch war. Also das, was wir aktuell draußen sehen, das widerspricht ja sämtlichen Vorstellungen von einer nachhaltigen Forstwirtschaft. Das muss man mal ganz klar sagen. Aber gut, das Positive daran ist, wir bleiben dran. Wir lassen uns ja nicht kleinkriegen. Wir weisen immer wieder auf solche Schwachstellen hin. Wir wissen auch, dass hinter den Kulissen schon eine leichte Unruhe ausgebrochen ist. Und ja, wir bleiben am Thema dran. Und freuen uns, dass wir in einer so schönen Demokratie leben, wo man so etwas sagen darf, wo man auch die Rechte hat, Auskünfte zu fordern von Behörden, selbst wenn sie dem nicht nachkommen. So schauen, was es für ein Nachspiel hat für diese Behörden. Aber grundsätzlich ist das toll, was man alles machen kann. Ne? Und auch hier nochmal ein Dankeschön an euch. Allein, dass ich weiß, dass mir so viele zuhören, das stärkt mich. Das bringt mich auch mit nach vorne. Das hilft mir auch, an diesen ja teilweise nicht immer ganz lustigen Recherchen und Aktionen weiter dran zu bleiben. Also ist sozusagen das Salz in der Suppe. Also vielen Dank schon mal soweit. Und dann schaut einfach mal, vielleicht taucht ja mal was jetzt in der Presse auf in der nächsten Zeit zu diesem Thema. Das würde mich auf jeden Fall freuen, wenn das mal ein bisschen aufgegriffen wird, damit diese Praxis unterbunden wird. Also eigentlich müssten die Bundesländer da austreten aus so einem Verein. Okay, da seht ihr schon, das ist der Kontrast vorhin zu dem Gang raus in den Wald. Ne? Jetzt geht die Waagschale mal wieder ein bisschen nach der anderen Seite runter und wir kommen jetzt aber mal zur Post. Da geht es auch, also eurer Post, die ihr mir wieder geschickt habt, da geht es auch hin und her. Also interessante Sachen, auch negative Sachen, wie es halt gerade so reinkommt. Ich glaube, es wird aber ganz ausgewogen. Wir schauen uns mal das E-Mail-Postfach an. Und den ersten Brief, die erste E-Mail hat Kai geschrieben. Kai hat eine Studie herausgefischt, die ist auf dem Portal Klimareporter erwähnt worden. Da ging es um eine Studie von einem emeritierten Professor Irslinger. Den habe ich übrigens selber in Vorlesung gehabt bei meinem Forstwirtschaftsstudium. Fand ich damals gar nicht so schlecht. Der fängt jetzt im hohen Alter an, Merkwürdigkeiten von sich zu geben. Ist halt ein absoluter Promoter von Holzverbrennung. Und der behauptet zum Beispiel, Wälder können zum Klimarisiko werden, wenn man sie in Ruhe lässt. Die können zusammenbrechen, dann verrottet das Holz, das ganze CO2 wird frei, das verbrennt man doch dann besser, das Holz. Ne? Und also wenn man Wälder nicht nutzt, lange Rede, kurzer Sinn, ist das klimaschädlich. Das ist natürlich Quatsch. Dazu gibt es seriöse Studien. Also das, was der Herr Irslinger da macht, der vergleicht bewirtschaftete Wälder, also Plantagen, die man in Ruhe lässt, ja, die brechen zusammen. Ne? Das sehen wir jetzt gerade überall mit den Fichtenplantagen, die überall kaputt gehen. Und da wird auch schon mal eine ganze Menge CO2 frei. Übrigens nicht alles. Holz verrottet ja niemals komplett. Auch das wird ja häufig behauptet. Völliger Quatsch. Große Teile bleiben auch im Boden gespeichert. Aber diese Plantagen, die können schon mal auch wieder CO2 freisetzen unterm Strich. Richtig, das passiert auch. Aber Wald, richtiger Wald, dazu gibt es ja Studien, Langzeitstudien. In unseren Breiten hier kann Wald über Jahrhunderte, wenn nicht sogar Jahrtausende, unterm Strich mehr CO2 einlagern, als er freigibt. Das ist erstmal Fakt, das ist erwiesen. Und wenn man diesen Wald abhackt und das Holz im Ofen verbrennt, wird das CO2 eben frei. Da kann diese Studie erzählen, was sie will. Ne? Also ich, wie gesagt, diesen Herrn Irslinger kenne ich. Der hat schon einige Merkwürdigkeiten von sich gegeben. Das ist, ja, ich ordne es mal ein unter schwierige Persönlichkeit. Ja, das hört sich jetzt ein bisschen gemein an, weiß ich, aber der hat schon einige Sachen von sich gegeben. Wir haben das komischerweise in diesem Bereich häufig, dass Leute, die nicht mehr in Amt und Würden sind, auf einmal eine völlig andere Richtung abdrehen. Ich habe keine Ahnung, womit das zu tun hat. Auf jeden Fall, die Faktenlage draußen im Wald ist eine ganz andere. Und insofern halte ich von dieser Meldung da nichts, lieber Kai. Und wir kommen zur nächsten E-Mail. Die kommt von Markus. Und Markus sagt erstmal, finde ich übrigens sehr schön, dass er selber Wald hat, den er jetzt gemäß meiner Tipps kaum noch bewirtschaftet, irgendwas dran tut und dass dieser Wald sich dort, wo eine Lücke war mit Borkenkäferbefall, einfach von selber wieder bewaldet hat. Ne? Ganz wunderbar mit Ahorn, Buchen, Lärchen, Birken und so weiter und so fort. Also ganz, ganz dicht. Ja, wunderbar. Das freut mich sehr. Du hast noch ein paar einzelne Fragen gehabt, wie das mit Efeu ist. Also Efeu an Bäumen, das ist ein Thema, was immer wieder auftaucht. Solange das Efeu nicht in die Seitenäste einwächst und der Krone und damit den Nadeln und Blättern Licht wegnimmt, lasst es am Baum. Es gibt dazu Studien. Efeu taucht ja nur da auf, wo zu viel Licht ist. Also in geschlossenen, typischen Wäldern hier bei uns gibt es gar kein Efeu. Efeu taucht immer dann auf, wenn viel Licht da ist. Also nicht umsonst wächst, besonders gern an Burgmauern. Scheint die Sonne drauf, alles Bingo, oder an Hausmauern. Von Natur aus natürlich auch an Felswänden. Oder eben an Bäumen, die in der Sonne stehen. So, und Bäume, die in der Sonne stehen, die haben es eh schon schwer. Ne? Der Stamm heizt sich auf, die kriegen Sonnenbrand. Und wenn dann Efeu so ein schönes, schützendes Mäntelchen rumlegt, hey, ist das super. Ökologisch sowieso, auch für die Vögel, für Insekten. Ne? Gibt hochspezialisierte Insektenarten, wie die, ich glaube, die heißt Efeu-Sandbiene, die jetzt im Herbst an die Efeublüten geht. Ne? Also dann blüht kaum noch was, aber der Efeu blüht und so weiter. Lange Rede, kurzer Sinn, Efeu, wenn es geht, dran lassen. Dann ist es noch, also noch eine Frage zur Traubenkirsche, die sich ausbreitet. Man muss immer schauen, ist es die spätblühende Traubenkirsche oder die heimische? Es gibt ja verschiedene Arten. Die spätblühende Traubenkirsche kann man mal zurückschneiden, wenn man das möchte. Die wird aber eh nicht so groß. Das heißt, sie wird in der Regel von heimischen Baumarten überwachsen, wenn denn da welche kommen. Aber du hast ja beschrieben, dass in deinem Wald welche kommen. Und nochmal die Frage Wiesenaufforstung. Wiese ist immer schwieriger als Ackeraufforstung. Bei einer Wiese, die kann man ihrem Schicksal überlassen. Da dauert es halt Jahrzehnte, bis Wald kommt. Da kommt ja erstmal der Schwarzdorn, da kommt Weißdorn, da kommen alle möglichen Büsche erstmal und dann die Bäume. Und wenn man es schneller machen möchte, dann kann man mal so kleine Erdstreifen frei machen und setzt da schon mal ein paar Birken rein, damit sich so ein Waldklima entwickelt. Ne? Birke wird nicht so gerne gefressen von Rehen und Hirschen, deswegen braucht man da meistens auch keinen Zaun. Wolfgang hat mir eine Meldung aus Schleswig-Holstein geschickt. Da hat man vor 30 Jahren Mammutbäume gepflanzt. Und Wolfgang schreibt, nun wundert man sich über Sachen, die im Podcast beschrieben werden, ja, dass die halt nicht so gut wachsen. Also man experimentiert da wirklich mit Baumarten aus, die stammen ja teilweise aus Feuerökosystemen. Ne, deswegen haben die auch diese dicke, flammenhängende Rinde. Das sind also Waldökosysteme, wo es auch mal Bodenfeuer gibt. Und die wachsen hier nicht richtig, ja. Ne, und werden halt hier auch nicht so groß, weil ihnen das ganze Ökosystem fehlt. Schönes Beispiel dafür, wie man Dinge ausprobiert, die man eigentlich direkt sein lassen sollte. Das ist so ähnlich, als wenn man hier eben Zebras und Löwen aussetzen möchte und sagt, Mensch, wir erhöhen hier die Vielfalt der Säugetiere und wundert sich dann, dass es dann Schwierigkeiten gibt. So ähnlich ist es eben mit Mammutbäumen im Wald, also im Park und so weiter. Alles gut, aber als Waldbaum eignen die sich hier halt genauso wenig wie Douglasien, Roteichen, Fichten, Kiefern und so weiter und so fort. Dann hat sich Thomas gemeldet, weil ich im Podcast vom 6.8. gesagt habe, dass mir kein sinnvolles Zertifikat bekannt ist, und fragt, wie sieht es denn mit dem Naturlandzertifikat aus, was zum Beispiel die Stadtwälder Lübeck, Göttingen, Saarbrücken und so weiter besitzen. Ob das nicht ein Zertifikat wäre, auf das man sich stützen kann? Doch, das kann man, aber das findet ihr nicht im Baumarkt. Das ist das Problem. Also lokal, sicher, so vollkommen recht, Thomas. Aber dann weißt du eh, dass das aus Lübeck, Göttingen oder Saarbrücken kommt. Also insofern ist das Siegel grundsätzlich gut. Es hat halt nur keine Marktdurchdringung. Also man findet es nicht. Und insofern macht es keinen Sinn. Also ihr könnt ja mal danach gucken, aber ihr werdet es so gut wie nirgendwo finden. Also mir ist es noch nicht über die Füße gefallen im Zusammenhang mit Holz. Frank weist übrigens nochmal dahin, dass ich in einem Podcast zu Douglasien gesagt habe, je schneller sie wachsen, umso größer ist meist der Frühholzanteil in den Jahrringen und desto leichter ist das entsprechende Holz. Und du weist ja darauf hin, Frank, dass das bei Eichen, Rubinien, Ulmen, Eschen und so weiter anders ist. Je schneller die wachsen, desto dichter ist das Holz, weil diese Jahrringen dann vom Spätholz dominiert werden, also was später im Jahr gebildet wird. Ja, das stimmt. Hast tatsächlich recht. Da erinnere ich mich also an meine Studienzeit, dass die milden Eichen die langsam gewachsenen waren. Also mild heißt, die kann man sehr leicht messern für Furnier. Da wird das ja so in ganz millimeterdünnen Schichten geschnitten. Und es lässt sich umso leichter schneiden, je milder, je weicher das Holz ist. Ne? Und das sind die langsam gewachsenen Eichen. Also danke auch hier für die Ergänzung, Frank. Dann haben wir eine interessante Frage von Carmen. Die hat mir einen Zeitungsartikel aus Bayreuth geschickt zum Thema Baumimpfung. Da geht es zum Beispiel um den Pilz ästiger Stachelbart. Also das ist ein seltener Pilz, der in alten Laubwäldern wächst, auf Totholz zum Beispiel. Und da werden jetzt Löcher gebohrt in, also die Pilze werden immer im Labor gezüchtet und dann vorgebohrte Löcher, da werden dann so Holzdübel reingesetzt mit Pilzen und dadurch sollen die seltenen Arten ausgesetzt werden. Ja, das kann man machen, aber das ist meines Erachtens, also wie gesagt, wenn man das mal macht, alles gut, aber so rettet man nicht Natur. Ne? Weil da geht es ja nur um eine Pilzart, aber wir haben Tausende, Zehntausende, vielleicht Hunderttausende oder sogar Millionen von Pilzarten, das weiß man ja alles noch gar nicht. Und deswegen bin ich ein absoluter Verfechter vom Schutz der Ökosysteme. Wir brauchen intakte Waldökosysteme. Ne? Was nützt das, wenn jetzt an ein paar Bäumen mehr, zum Beispiel der ästige Stachelbart, wächst? Wir wissen ja gar nicht, wen der dann wieder verdrängt an dieser Stelle. Also, dass der selten ist, alles gut. Es gibt übrigens auch dieser kleine Hinweis, der erlaubt von Natur aus sehr seltene Arten, die einfach immer schon selten waren und die auch selten bleiben. Ne? Wenn man die jetzt vermehren würde, dann wäre das was Unnatürliches. Das wird jetzt nicht auf den ästigen Stachelbart zutreffen, weil einfach dickes, altes, totes Holz im Wald ja kaum zu finden ist. Der wird schon früher häufiger aufgetreten sein, aber ich würde einfach dafür sorgen, dass der mehr Möglichkeiten findet zu wachsen. Man kann das hilfsweise mal machen, aber grundsätzlich finde ich so Einzelaktionen, ja, also die Kraft würde ich lieber in andere Sachen stecken. Dann haben wir einen sehr schönen Hinweis von Matthias, der auch treuer Hörer des Podcasts ist. Und da geht es um die Lebensraumzerschneidung und die Frage, ob man dazu nicht mal einen Podcast machen kann. Stimmt, also eine Podcast-Folge. Die Idee ist gar nicht schlecht, das überlege ich mir mal. Weil unser Wald zum Beispiel ist in 2 Millionen Fragmente zerschnipselt. Und da ist noch gar nicht dazu gezählt, die Rückegassen, die Waldwege, sondern wirklich nur Waldblöcke. Dann haben wir in Deutschland allein 2 Millionen Schnipselchen. Und es ist ja eh nur noch 30% der Fläche bewaldet, sodass wir sehr kleine, fragmentierte Lebensräume haben. Und für viele Arten ist das einfach zu klein. Wir haben auch klimatische Effekte, die dann einsetzen. Solche Wälder, selbst wenn die sich kühlen können und Regenwolken erzeugen könnten, können die das halt immer schlechter, je kleiner sie sind. Ne? Und bei 2 Millionen Schnipseln kann man sich vorstellen, wie eingeschränkt das schon funktioniert. Da kann man auch mal was dazu machen, also indem wir einfach mal nach vorne in eine andere Richtung gucken. Es müsste auch eine in Bezug auf Naturschutz mal eine Flurbereinigung geben, wie in der Landwirtschaft, dass man Flächen zusammenlegt. Ne? Also dass man, wenn man neue Waldflächen dazu nimmt, das dort macht, wo man Waldflächen verbinden kann zum Beispiel. Aber da wäre ich auch schon voll in der Diskussion, also ich behalte das mal im Hinterkopf. Ralf hat eine Frage zum Thema Borkenkäfer. Wenn er denn mal Wald hätte, ob er dann verpflichtet wäre, bei Borkenkäferbefall die Bäume zu fällen. Das ist ein heiß diskutiertes Thema und das wird auch in jedem Bundesland und teilweise sogar in den Landkreisen ganz unterschiedlich behandelt. Rein rechtlich ist es so, dass man eine Gefahrenabwehr machen muss von den Nachbarn. Also gibt es Nachbarrechtspflichten. Ne? Also wenn die Fichte jetzt ganz, also es muss eine lebende Fichte sein, die frisch vom Buchdrucker befallen ist zum Beispiel. Dann muss man die Gefahr beseitigen. Das kann man eigentlich nur machen, indem man den Baum fällt, entastet und die Rinde entweder entfernt oder einschlitzt, sodass sie austrocknet und die Käferlarven sich nicht entwickeln können. Der Baum selber muss dann natürlich nicht aus dem Wald. Bäume, von denen die Rinde schon komplett runterfällt, wo keine Nadeln mehr dran sind, die sind tot, da sind keine Borkenkäfer drin. Punkt. Ne? Häufig wird aber dann verlangt, sowas zu fällen. Das ist natürlich Quatsch. Dazu gibt es keine rechtliche Handhabe. Trotzdem orten das manche Landkreise an. Das ist wirklich unfassbar. Ich weiß gar nicht mehr, welcher das war, in Bayern irgendwo mal. Das müsste man dann zur Not gerichtlich ausfechten. Also das ist, weil es einfach fachlich völliger Schwachsinn ist. Ne? Also es müssen lebende Bäume sein mit frischem Befall. Da muss man dafür sorgen, dass der Käfer sich nicht weiterentwickeln kann. Wie man das macht, ist jedem und jeder selber überlassen. Ne? Also muss nicht heißen, die Bäume müssen aus dem Wald und mindestens 500 Meter weg und so weiter, was es da alles für Vorstellungen gibt. Dazu ist man nicht verpflichtet. Und weil die allermeisten das gar nicht schaffen, gibt es überall logischerweise frische Borkenkäferbäume. Also ich gucke hier aus dem Fenster raus, hier der nächste Berghang, da sind auch so ein paar Fichtenparzellen drin, da sind auch überall braune Fichten drin. Das schafft gar keiner mehr. Und wenn die dann ausgerechnet dich, lieber Ralf, verdonnern würden, dann ist das Willkür, Behördenwillkür. Ne? Also alle anderen lassen es stehen, aber du musst es wegmachen, du kriegst eine Anordnung. Das geht natürlich auch nicht. Also kommt immer ganz stark auf die Örtlichkeit an, aber streng genommen, man kann da auch nicht viel machen. Die Fichte wird verschwinden aus Deutschland. Das sagen ja selbst konservative Forstkreise mittlerweile. Und ich habe ja gesagt, wir gehen ja nicht nur ins Negative, wir gehen auch mal in positive Tipps. Natascha zum Beispiel fragt, sie hat einen kleinen Vorstandgarten und möchte einen Baum pflanzen. Dieser Baum soll in erster Linie ein Anziehungspunkt für Vögel werden und natürlich noch Schatten spenden. Also gut, Natascha, das machen zum Glück alle Bäume, die noch leben. Und dann soll er nicht so groß werden. Und ein Obstbaum muss es aber nicht sein. Oder soll es sogar gar nicht sein. Was für einen Baum würde ich dann pflanzen? Ja, also Vögel fühlen sich in allen heimischen Bäumen besonders wohl. Ich sag mal ein Gegenbeispiel, die nicht heimische Douglasie. Da überwintern zum Beispiel kaum Insekten. Deswegen können unsere Vögel im Winter damit kaum was anfangen. Ne? Außer, dass sie sich draufsetzen. Man soll ja auch, muss ja auch an die kalte Jahreszeit denken. Ne? Also ich würde einen heimischen Laubbaum pflanzen und dann ist es fast egal, ob das eine Eiche, eine Hainbuche, eine Vogelbeere ist. Gut, der Baum soll nicht so groß werden. Dann kommt vielleicht eine Vogelbeere in Frage oder eine Elsbeere. Die haben auch diese schönen leuchtenden Beeren im Herbst dran, die man übrigens auch essen kann oder Marmelade draus kochen oder keine Ahnung was. Die Vögel haben auch ganz viel davon, ne? Die Vogelbeere hat es ja schon im Namen. Ja, also wenn ich das so überlege, sind auch sehr robust und auch mit diesem städtischen Klima, eine Hitze, Trockenheit, das ist ja da viel extremer als bei uns hier auf dem Land. Ich glaube, ich würde eine Elsbeere nehmen. Ne? Wenn du eine konkrete Empfehlung willst, dann nimm mal eine Elsbeere. Mona, du hast mir geschrieben, da ging es also sehr viel über deinen Garten, sehr ausführliche E-Mail, da ging es unter anderem auch um die Vogelfütterung. Bei dir ums Thema Ratten, ne, dass man da in Anführungszeichen Ungeziefer anlockt, der Kammerjäger kommen muss und so weiter und so fort. Das ist tatsächlich auch so bei mir immer so ein innerer Konflikt. Also bei uns sind es keine Ratten, bei uns sind es Mäuse. Die dann sitzen dann auch unten und holen sich auch ihren Teil. Und dann denke ich immer, ach Mensch, Mäuse sind doch auch ganz süße Tierchen. Ne? Also solange die nicht bei uns im Haus rumlaufen, tun sie ja nicht. Mit ihren kleinen Knopfaugen dann so gucken, das sind einfach schöne Wildtiere. Also, und Ratten, also wenn man die jetzt nicht in Massen, wie gesagt, ins Haus kriegt oder so, sind es auch schöne Tiere. Ne? Also ich persönlich, ja, ich weiß, da werden mir vielleicht jetzt einige widersprechen, aber ich finde, das gehört mit zur Natur und wenn die sich auch ihren Teil holen, ja, dann ist es so. Ne? Also ein Eichhörnchen ist eigentlich auch nur eine große Ratte mit einem längeren, buschigen Schwanz. Sorry dafür. Ne? Die lieben wir, ich liebe die auch. Und bei so einer kleinen süßen Maus sagen wir, was für ein Drecksviech. Ne? Also nee, ich sag's nicht. Also bei uns wohnen verschiedene Mäuse, hier zum Beispiel am Eingang zum Forsthaus. Also da führen so ein paar Stufen hoch und dann geht es nochmal ein Stückchen geradeaus. Und direkt daneben am Briefkasten, das steht so ein bisschen außerhalb, da hat eine Maus, aber jetzt schon länger, das ist jetzt schon seit Monaten, ein ziemlich großes Loch gebuddelt und die sitzt dann neben einem Briefkasten. Ne? Und ab und zu sehen wir sie mal über die Platten huschen. Ja, ich könnte das Loch auch zumachen oder eine Falle aufstellen, aber warum? Ne? Also ich freue mich genauso an dieser kleinen Maus, da finde ich aber witzig, wenn die da rumflitzt, wie an den Vögeln oder ein Stückchen weiter. Wir haben einen Brunnen im Garten, da ist auch ein Mauseloch daneben. Ne? Ja, also man kennt die dann ja auch so. Ne? Für mich gehören die dazu. Ich sehe das ganz entspannt und wenn die sich ihren Teilen holen, sollen sie machen. Jürgen hat eine Frage zu Holzverbrennung. Wie viel Diesel und Zweitaktbenzin verbraucht wird, bis ein Kubikmeter Holz fix und fertig für den Ofen gemacht ist? Nee, also ich kenne dazu keine Berechnung. Also gibt sicher irgendeine Statistik, wie viel da im Schnitt reingeht. Aber jetzt speziell für den Hausgebrauch hängt es natürlich davon ab, wie weit ist das weg von zu Hause, was sind das für Bäume, wie knorzig sind die und so weiter und so fort. Also das ist, glaube ich, nicht das Entscheidende bei Holz, ne? Weil ein Kubikmeter Holz entspricht ja je nach, also ein Raummeter Holz, ne? Wir haben das aufgeschichtet und da ist ja auch ein bisschen Luft dazwischen, das sind 0,7 Kubikmeter festes Holz, aber so für so ein Raummeter Holz kann man ungefähr rechnen 200 Liter Heizöl. Und wenn man da, ich sag mal, noch 10 Liter Sprit verbraucht, das macht den Kohl nicht fett. Also der Energiegehalt ist sehr, sehr viel höher als das, was man dafür verbraucht, um es herzustellen. Der Knackpunkt ist halt, es ist halt klimaschädlicher als Diesel oder Benzin. Ne? Also das Verbrennen ist das Entscheidende dann. Ne? Okay, und ich guck mal gerade, noch ein paar E-Mails haben wir noch. Konstanze, du hast ein paar Fragen. Du hast das Buch Waldwissen gelesen. Das ist ja quasi das Grundlagenbuch für den neuen Studiengang. Und zum Beispiel gefragt, ob man die mit den Baumwurzeln verknüpften Pilzwurzeln eigentlich mit dem bloßen Auge sehen kann. Ja, also aber natürlich nur die dicken Fadenbündel, also die einzelnen Fäden nicht. Aber bei den Wurzeln, die sind in, ne, das ist wie Camembert, der Käse. Ne? Der ist ja auch von Pilzfäden umhüllt. Dieses weiche Weiße, das sind die Pilzumhüllungen bei den Feinwurzeln. Also die kann man sehen. Und nennt sie mal Ankerwurzeln des Pilzes, dicker sind als die nachfolgenden Brunnen. Jetzt weiß ich nicht, was mit Ankerwurzeln gemeint ist. Vielleicht kannst du bei Gelegenheit nochmal erläutern. Und ein Baum kann auch lernen, mit Pilzen zu arbeiten. Also wer das lernt, weiß ich nicht, aber ein Baum hat Vorlieben. Ne? Der muss, zumindest bei bestimmten Pilzen, die in die Baumwurzel eindringen, muss der Baum das erlauben. Ne? Und das macht er mit bestimmten Pilzen. Manche Bäume haben nur ganz bestimmte Pilze, ne, wie zum Beispiel Birken oder Lärchen. Und andere, wie Buchen, Fichten, die nehmen verschiedene. Ne? Ob sich die Pilze in den verschiedenen Waldgebieten ähneln, fragst du dann auch noch. Oder ob es im Harz, Schwarzwald und so weiter unterschiedliche gibt. Ich glaube, das wäre noch zu erforschen. Also es gibt es ja eigentlich überall, wo die Bäume unterscheiden sich, die Vögel unterscheiden sich. Also die Vögel singen ja zum Beispiel auch unterschiedlichen Gegenden Deutschlands. Da gibt es örtliche Dialekte. Bäume sind genetisch oft schon im Tal anders als oben auf dem Berg. Dieselbe Baumart, dieselbe Baumpopulation hat sich da schon unterschieden. Warum dann nicht auch Pilze? Gehe ich mal schwer von aus. Dass es auch so ist, weiß ich aber nicht genau. Und dann nochmal ein Thema noch eine Frage weiter zu Pilzen. Wenn man einen Baum irgendwo rausnimmt und woanders einpflanzt mit der Erde und seinen Pilzpartnern, ob sich diese Pilzpartner dann auch ausbreiten oder ob sie durch die dort heimischen Pilze dann verdrängt werden, auch das weiß ich nicht. Ich kenne dazu keine Untersuchung. Ne, die Frage ist ja, gibt es dort, wo man ihn einpflanzt, schon andere Pilze derselben Art oder ist es dann das Einzige? Weil der Pilz selber, der sich mit dem Baum verbindet, der hat ja den Vorteil, dass er direkt Zucker bekommt. Also der wird ja versorgt. Der muss sich ja dann nicht gegen die anderen Pilze durchsetzen. Der hat ja dann schon seinen Versorger sozusagen. Ne? Aber siehst, ganz oft lautet die Antwort, keine Ahnung, muss man noch erforschen. Elisabeth fragt für eine Freundin, ob man Wald wirklich sich selber überlassen darf. Auch diese Frage kriegen wir laufend gestellt, weil die Leute einfach nicht glauben können, dass man Bäume selber machen lassen darf. Doch, darf man. Immer wieder mit der Einschränkung an Straßen, da gibt es eine Verkehrssicherungspflicht, solche Geschichten. Aber im Wald selber muss man gar nichts machen. Also Borkenkäfer, das haben wir die Ausnahme gehabt, Nachbarrechtspflicht. Deswegen würden wir immer raten, wenn ihr euch selber Wald kaufen wollt, also wenn es ein Nadelwald ist, dann bitte mitten im Laubwald. Das haben wir neulich mal gemacht mit so einem ganz kleinen Stück. So ganz, ganz winziges Fitzelchen. Ne? Das war einfach nett. Wenn die mal absterben, die Fichten, die können nebendran keine anderen Fichten bedrohen, weil da keine sind. Ne? Aber ansonsten würde ich eher einen Laubwald nehmen. Und da gibt es keine Pflicht, da irgendwie Holz rauszuholen, irgendwas zu pflegen oder zu machen, weil Forstwirtschaft ja auch Schutz und Erholung ist. Das Bundesverfassungsgericht lässt grüßen. Also ja, lange Rede, kurzer Sinn, man darf einen Wald einfach in Ruhe lassen. Unglaublich, aber wahr. Die nächste E-Mail kommt von Sirka. Da geht es um Fassadenbegrünung und Erbengemeinschaft, die diese Fassadenbegrünung wegmachen lassen möchte. Na. Und ich glaube, das ist Wein, um den es da geht. Und ob ihr noch irgendwas daran machen könnt, damit die das sein lassen? Ich glaube nicht. Also es sind die Eigentümerinnen und Eigentümer, die können das Fassadengrün natürlich runternehmen, auch wenn es nicht besonders schlau ist, weil das, wie du ja schreibst, auch sehr schön zur Kühlung beiträgt. Und Kühlung ist ja das große Thema in den Städten. Aber wenn jemand meint, er hätte es gerne heißer und mit weniger Grün, dann kann man die zumindest, soweit ich weiß, es gibt meiner Meinung nach noch keine entsprechenden Satzungen für Fassadengrün. Wenn es die gibt, umso besser. Das ist das Einzige, wo man darauf hinwirken könnte, dass die Stadt selber so eine Satzung aufstellt. Ich habe euch ja mal das Beispiel aus Kolumbien, Medellin, mitgebracht in einer der vorherigen Folgen. Und die Stadt in Kolumbien setzt eben ganz stark genau auf solche Sachen. Also nicht nur auf Bäume, sondern auch auf Grünstreifen, auf Dachbegrünung, Fassadenbegrünung, diese ganzen Dinge. Also Kolumbien ist da vielleicht schon ein bisschen weiter. Und Susanne hat mit einer weiteren E-Mail einen Themenvorschlag. Der Themenvorschlag, der passt so ein bisschen in der Stadtgrün rein, Tiny Forest. Was das ist, wie das geht, was man da macht, behalte ich auch mal im Hinterkopf, finde ich auch ein sehr schönes Thema. Das ist halt etwas, was man sehr schön in Städten umsetzen kann mit wenig Aufwand, wenig Fläche und bringt da eben trotzdem ein schönes kleines Fläschchen Natur wieder zurück. Ja, behalte ich mal im Hinterkopf. Danke. Und Anja und Wolfgang haben mir ein Foto geschickt aus Niedersachsen. Da geht es um Löwe. Also nicht um Löwen, sondern um Löwe. Das ist ein ökologisches Waldprogramm aus Niedersachsen. Und Niedersachsen, also ich habe mir da schon einige Flächen von den niedersächsischen Landesforsten angeschaut. Das ist wirklich katastrophal, was da gemacht wird. Anders kann man das nicht nennen. Aber in diesem Programm tauchen ganz schöne Sachen auf. Gesunder Boden und Mischwald hat Vorrang und heimische Baumarten werden gefördert. Der Wald soll sich natürlich verjüngen. Bäume werden nur noch einzeln gefällt. Also nicht durch Kahlschläge. Und so weiter und so fort. Also ein wunderschönes Programm, an das man sich halt leider bloß in vielen Fällen nicht hält. Also deswegen, schönen Dank für das Foto. Ich sage das so, ja, liebe niedersächsischen Landesforsten, haltet euch doch einfach mal an eure eigenen Aussagen. Das wäre schon mal ein Riesenschritt. Dann hat Fabian noch zwei Ausschnitte geschickt aus dem Internet, Social Media. Also zu eurer Info, bei mir, der Facebook-Account ist ja immer noch gehackt. Ich hoffe, dass er jetzt irgendwann in den nächsten Wochen mal wieder freigegeben wird von Facebook. Die arbeiten da schon seit Monaten dran, diesen Hack zu beseitigen. Das ist sehr, sehr tief gehackt worden, mein Account. Aber die sind guten Mutes, dass das noch was wird. Interessanterweise nutzen, also auf Instagram bin ich ja noch aktiv, da habe ich auch einen großen Account, nutzen dort Windkraftgegner Videos von mir und übertexten die selber mit irgendwelchen anderen Beschriftungen und nutzen das gegen Windkraft. Und sagt, hey, Leute, also ich persönlich, meine Meinung, ich bin nicht gegen Windkraft, ich bin gegen Windkraft im Wald. Aber diese Videos sind keine Videos gegen Windkraft im Wald gewesen, sondern da ging es um Auflichtung durch Forstung und so. Also ich finde das immer ein Unding, wenn da eigene Videos gekapert werden. Ob man da juristisch was dagegen machen kann, weiß ich nicht. Ich habe im Moment halt auch ein bisschen andere Sachen zu tun. Aber nur dazu nochmal meine Meinung. Also wenn gar nichts mehr ginge, ja, dann vielleicht auch im Wald. Aber ich würde beim schlechten Ende anfangen. Das haben wir übrigens, Pierre und ich, auch schon mal von verschiedenen Bundesministerien gefordert und keine Antwort bekommen. Fangt doch am schlechten Ende an. Fangt doch an in Industriegebieten, entlang von Autobahnen, in der intensiven Agrarlandschaft. Wir haben das zum Beispiel bei uns hier in der Nähe. Wir brauchen ungefähr so eine Viertelstunde bis zur Autobahn. Und dann geht das ab nach Norden, die A1. Und so, ich glaube, ist das vor oder hinter Euskirchen? Ich glaube, hinter Euskirchen. Da stehen Windparks an der Autobahn in der intensiven Mais- und Zuckerrübenlandschaft. Auch weit entfernt von den nächsten Ortschaften. Wo man sagt, ja, da ist es halt eh schon versaut. Also das ist natürlich trotzdem ein Eingriff in die Natur, gar keine Frage. Also da macht man was kaputt, aber eben sehr, sehr gering. Und wir brauchen nun mal Energie, wir brauchen das alle. Auch wenn ich jetzt Zug fahre zum Beispiel, der fährt auch mit Strom, der muss irgendwo herkommen. Aber sowas, ich würde solche Gebiete nehmen. Und wenn da nichts mehr zu holen ist, dann kann man über die nächst besseren reden. Und Wald ist halt ganz hinten dran. Das ist eins unserer naturnächsten Ökosysteme. Das würde ich jetzt nicht noch für Windenergie zerstören. Also selbst wenn die Flächen nicht so riesengroß sind, braucht man dazu Trassen und so weiter und so fort. Also lange Rede, kurzer Sinn. Würde ich jetzt im Wald nicht machen. Das wäre so die letzte Option. Aber dass meine Videos dazu genutzt werden, ungefragt, die mit dem Thema gar nichts zu tun haben und dann für alle möglichen anderen Sachen umgemünzt werden, ja, das ist hässlich. Es tauchen immer wieder Fake-Accounts auf. Ja, vielleicht habe ich irgendwann mal die Zeit, mich drum zu kümmern. Momentan aber leider nicht. Die vorletzte E-Mail kommt von Rüdiger. Rüdiger beschwert sich so ein bisschen, dass ich auf seine E-Mail nicht geantwortet habe oder die E-Mail seiner Frau. Tut mir leid, Rüdiger, dann ist die irgendwo, keine Ahnung, ob die im Spam-Ordner verschwunden ist oder gar nicht angekommen, wie auch immer, weil ich beantworte die grundsätzlich alle. Du hast die auch nochmal drangehängt, deine E-Mail und von davor. Da ging es um die Frage, ob ich noch Tipps habe, um das Bewusstsein von Politikern, die in den 50er Jahren stehen geblieben sind, mal aufzurütteln. Ja, also so ein Beispiel war zum Beispiel vorhin das Thema mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat, dass man einfach schaut, den Leuten signalisiert, wir gucken euch auf die Finger. Wir freuen uns auf der einen Seite, dass ihr Politik macht. Das kann man gar nicht genug honorieren. Ich würde das nicht tun. Ich bin dazu nicht kompromissbereit genug, aber wenn ihr das macht, dann macht es bitte ordentlich. Und da, wo ihr es nicht ordentlich macht, schauen wir euch auf die Finger, zum Beispiel mit dem Deutschen Forstwirtschaftsrat. In eurem Fall war es Gemeinde, die in der Brutzeit Wald abholzt, Glyphosat auf die Gehwege spritzt und so weiter und so fort. Da kann man, kleiner Tipp, in öffentliche Gemeinderatssitzungen gehen und dann auch mal die Hand heben. Und wenn das nicht reicht, eine Bürgerinitiative gründen. Das ist nicht sehr aufwendig. Dazu haben wir übrigens auf unserer Plattform wald-lernen.de auch einen kostenlosen Kurs. So, und dann kommen wir aber zur allerletzten E-Mail für heute. Und die kommt von Justin aus Düsseldorf. Und du bist Waldpädagoge. Das ist, finde ich, sehr schön. Du beschreibst erstmal einen schönen Wald in Düsseldorf. Und dann eine Idee zum Thema Waldsterben. Hast mir einen Link dazu geschickt. Das haben wir, glaube ich, hier schon mal thematisiert. Da geht es unter anderem um das Thünen-Institut, die bestimmten Baumarten, unter anderem auch der Buche, nicht mehr so ganz viele Chancen einräumen und dann unbedingt klimaresiliente Bäume aus südlicheren Gefilden einführen wollen. Also diese sogenannte assistierte Migration. Darüber haben wir uns ja hier auch schon ein paar Mal unterhalten. Und das halte ich für wirklich für einen großen Quatsch, einfach weil man das nicht weiß. Das ist Rumdoktern von Leuten, die bisher eigentlich bewiesen haben, dass sie es nicht können. Die kommen jetzt mit weiteren Ideen um die Ecke, wo ich sage, komm Leute, jetzt lasst den Wald mal machen. Vielleicht noch eine positive Meldung zum Schluss aus dem Garten der Waldakademie, dem kleinen Gleisbert, dem Kirschbäumchen, das wir letztes Jahr im Oktober aus dem Hamburger Hauptbahnhof gerettet haben, Gleis 14, Abschnitt A bis B. Dem geht's super. Dem hat dieses Jahr so gut getan. Also er war, als wir den umgetopft haben, also rausgenommen haben aus dem Gleis, durfte er ja offiziell, wurde ja alles gesperrt und so. Da war der vielleicht, ja, wie groß war der? 25 Zentimeter, würde ich mal sagen, oder vielleicht 30. Der hat dieses Jahr bestimmt 50 Zentimeter lange Triebe gemacht. Also irre, was der gewachsen ist. Also der zeigt so richtig, yeah, ich kann das, ich bin klimaresilient, ich halte den Hamburger Hauptbahnhof aus und jetzt wachse ich in der Waldakademie wie blöde und zeige allen Leuten, dass wir Bäume das noch drauf haben. Ne? Und wer das noch länger studieren möchte, der kann das gerne machen. Aber man kann sich auch einfach solche schönen, phänomenalen kleinen Kämpferbäumchen anschauen, die uns demonstrieren, dass sie es noch können. Gut, ihr Lieben, dann mache ich für heute mal Schluss und freue mich, wenn ihr das nächste Mal wieder mit dabei seid. Dankeschön, tschüss. Schön, dass ihr zugehört habt. Vielen Dank. Und wenn euch die Folge gefallen hat, dann abonniert doch den Podcast einfach auf RTL Plus, Apple Podcasts, Spotify oder irgendeiner anderen Plattform. Und über eine Bewertung bei Apple Podcasts würde ich mich hier auch sehr freuen. Übrigens könnt ihr dort auch gerne kommentieren. In der Podcast-Beschreibung findet ihr auch einen Link zur Waldakademie. Da könnt ihr mal ein bisschen stöbern. Und jetzt gibt's zum Abschluss noch etwas Waldatmosphäre für zu Hause. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal.